Ja, willkommen bei Ruhrpol, einem Ort, an dem Gedanken tiefer gehen dürfen. Wenn wir über Gesellschaft sprechen, dann sprechen wir über mehr als ein Land, mehr als eine Nation. Gesellschaft ist das unsichtbare Band, das Menschen überall auf der Welt verbindet. In Europa, in Asien, in Afrika, in Amerika. Sie ist vielfältig in ihren Formen und doch spüren wir, dass sie im Kern von derselben Frage durchzogen ist. Platon verglich den Staat mit einem lebendigen Organismus. Aristoteles nannte den Menschen ein Gemeinschaftswesen. Rousseau sprach vom Gesellschaftsvertrag. Und all diese Gedanken sind nicht nur an ein Land gebunden, sie stellen universelle Fragen. Wie gestalten wir unser Miteinander? Wie viel Freiheit verträgt eine Gemeinschaft? Und wie viel Verantwortung trägt der Einzelne für das Ganze? Heute blicken wir auf eine Welt, die global vernetzt ist wie nie zuvor und zugleich voller Spannungen. Migration stellt uns vor Fragen der Offenheit und Zugehörigkeit in Europa ebenso wie in Amerika oder im Nahen Osten. Digitale Technologien verbinden Menschen über Kontinente hinweg und doch erleben wir gleichzeitig Einsamkeit und Entfremdung. Arbeit verändert sich in Asien, in Afrika, in Lateinamerika. Menschen suchen Sicherheit, Sinn und Teilhabe, oft unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Wenn Systeme ins Wanken geraten, politisch, sozial, ökologisch, dann liegt darin auch immer ein Prüfstein für unsere Menschlichkeit. Ob in Gaza, in der Ukraine, in Amerika oder hier in Europa, überall ringt die Welt um dieselbe Frage, ob Vernunft und Mitgefühl stärker sein können als Angst und Machtgier. Wir stehen an einem Wendepunkt, alte Systeme zerfallen, Führungsfiguren wie Trump polarisieren die Welt, doch inmitten dieses Chaos entsteht auch etwas Neues. Ein wachsender Wunsch nach Klarheit, nach Vernunft, nach Frieden, nach einer anderen Art miteinander umzugehen. Vielleicht besteht der wahre Fortschritt nicht nur aus lauten Worthülsen, sondern getragen von Menschen, die Verantwortung übernehmen, statt nur Meinung zu sein. Trotz aller Unterschiede offenbart sich ein gemeinsamer Kern. Gesellschaft ist immer im Wandel. Jede Struktur bleibt verändert. Jede Kultur, jede Nation, jede Epoche ringt mit denselben Spannungen. Zwischen Stabilität und Veränderung, zwischen Individualität und Gemeinschaft, zwischen Macht und Gerechtigkeit. Und so möchte ich dich heute einladen, mit mir auf diese universelle Ebene zu blicken. Welche Strukturen halten uns zusammen? Welche reißen uns auseinander? Und was bedeutet es, Teil einer globalen Gemeinschaft zu sein? In einer Zeit, in der Grenzen uns trennen und zugleich alles miteinander verbunden ist. Wenn ich auf unsere Gesellschaft schaue, dann wirkt sie manchmal wie ein großes Geflecht, verwoben aus Regeln, Erwartungen, Macht und Träumen. Schon Platon beschrieb den Staat wie ein Organismus. In dem jeder ein Teil und eine Aufgabe hat. Heute dagegen scheint dieser Organismus oft zerrissen, voller Spannungen zwischen Individualismus und Gemeinschaft. Wir leben in einer Zeit, in der Freiheit fast zum höchsten Gut erhoben wird. Und doch, wie frei sind wir wirklich? Ist Freiheit nur die Abwesenheit von Zwang oder beginnt sie dort, wo wir Verantwortung füreinander übernehmen? Rousseau sprach einst vom Gesellschaftsvertrag, der die Menschen zusammenhält. Doch haben wir diesen Vertrag nicht längst in vielen Bereichen stillschweigend gekündigt? Gesellschaftliche Strukturen spiegeln immer auch Macht. Michel Foucault zeigte, dass Macht nicht nur von oben kommt, sondern auch in den kleinen Gesten, Blicken, Institutionen lebt, in Schulen, in Arbeitswelten, in sozialen Medien. Vielleicht ist unsere größte Herausforderung nicht Macht abzuschaffen, sondern sie transparent und gerecht zu gestalten. Vielleicht wird unsere Gesellschaft immer komplexer. Wir reden von Diversität, Globalisierung, Digitalisierung. Der eine fühlt sich darin befreit, der andere überfordert. Wie viel Vielfalt hält eine Gemeinschaft aus, bevor sie sich verliert? Und wie viel Gleichheit braucht sie, um bestehen zu können? Dies sind alte Fragen in neuer Form. Ist der Mensch ein Gemeinschaftswesen, wie Aristoteles meinte, ein Sohn Politikon, oder sind wir in Wahrheit vor allem Einzelkämpfer? Ist Gerechtigkeit Gleichheit oder das Recht, verschieden zu sein? Und kann eine Gesellschaft überhaupt dauerhaft stabil sein? Oder ist Wandel ihr eigentlicher Zustand? Vielleicht liegt darin eine leise Wahrheit. Strukturen sind wie Flüsse, sie geben Halt, aber sie verändern sich ständig. Keine Gesellschaft bleibt, wie sie war. Jede Ordnung trägt schon den Keim ihrer Veränderung in sich. Und so bleibt die Frage, wie wir uns stellen können. Welche Gesellschaft wollen wir sein? Eine, die Mauern baut, um Stabilität zu sichern, oder eine, die Brücken schlägt, um Wandel zu gestalten? Denn am Ende ist jede Gesellschaft so stark, wie ihre Fähigkeit, im Einzelnen und dem Gemeinsamen gleichzeitig Raum zu geben. Kommen wir nun zum nächsten Thema. Wenn Schweigen zur Sprache wird, über passive Aggression. Manchmal ist das Schweigen lauter als jedes Wort. Eine Stunde okay kann mehr Spannung tragen als ein ganzer Streit. Und ein Lächeln, das eigentlich keins ist, sagt oft mehr über unsere inneren Konflikte als eine Wutrede. Heute geht es um etwas, das zwischen den Zeilen lebt. Passive Aggression, die stille Schwester der offenen Wut. Versteckt, subtil, aber leider manchmal wirkungsvoll. In der Psychologie versteht man darunter passive Aggression, ein Verhalten, bei dem Gefühle von Ärger, Frustration oder Ablehnung nicht direkt geäußert werden. Stattdessen zeigen sie sich indirekt durch Verzögerung, durch Schweigen, Ironie oder scheinbare Nachgiebigkeit. Diese Form des Ausdrucks entsteht oft in früheren Lebensphasen. Kinder, die lernen, dass Wut nicht erlaubt ist, finden andere Wege, sie auszudrücken. Sie lächeln, wenn sie eigentlich wütend sind. Sie gehorchen aber mit innerem Widerstand. Und dieser Mechanismus bleibt. Im Erwachsenenalter wird er zu einer leisen, verdeckten Form der Machtausübung. Man könnte sagen, passive Aggression ist der Versuch, Kontrolle zu behalten, ohne Verantwortung für den eigenen Ärger übernehmen zu müssen. Eine beispielhafte Szene dafür. Na klar, ich mache das gerne für dich. Ein Satz, der nach Kooperation klingt. Aber innerlich denkt jemand, wieder ich, immer ich, und vergisst rein zufällig die Deadline. Beispielsweise. Es ist kein Zufall, es ist eine Botschaft, die lautet, ich bin verletzt, aber du sollst es merken, ohne dass ich es dir sage. Doch genau darin liegt das Problem. Der andere merkt vielleicht, aber er versteht es nicht. Und so beginnt ein stiller Krieg, geführt von Missverständnissen statt mit Worten. Du kannst innerlich sagen, etwas an dieser Situation fühlt sich unklar an, ich spüre Spannungen, aber ich weiß noch nicht warum. Allein dieses bewusste Registrieren unterbricht den Kreislauf aus Reiz und Gegenreiz. Es aktiviert deine Selbstwahrnehmung, statt dich in die Dynamik des anderen hineinziehen zu lassen. Psychologisch nennt man das affektive Selbstregulation. Du hältst den Raum offen, anstatt dich von der Emotion des anderen vereinnahmen zu lassen. Vielleicht lohnt es sich, sich selbst zu fragen, wann habe ich zuletzt geschwiegen, obwohl mich etwas gestört hat. Diese Fragen öffnen eine Tür. Nicht nach außen, sondern nach innen. Denn jeder, der passive Aggression hat, der hat ein Bedürfnis, das ungehört geblieben ist. Der erste Schritt aus der passiven Aggression ist nicht, lauter zu werden, sondern ehrlicher zu sich selbst und zu den anderen Menschen. Es braucht Mut zu sagen, ich bin verletzt, ich bin wütend, ich fühle mich übergangen. Diese Sätze sind keine Schwäche, sie sind ein Zeichen von Reife, denn sie verwandeln das, was verborgen war, in Sprache, und wo Sprache entsteht, beginnt Verbindung. Vielleicht ist der Umgang mit passiver Aggression eine subtilste Form der menschlichen Reife. Denn er verlangt zweierlei, die Fähigkeit, Grenzen zu setzen und gleichzeitig nicht zu verurteilen. Es ist die Kunst, im Schatten zu erkennen, dass dort, wo Schweigen herrscht, oft ein Bedürfnis nach Sicherheit verborgen ist. Die eigentliche Lektion ist, Wut ist nicht das Gegenteil von Frieden, sie ist ein Prüfstein. Nur wer fähig ist, seine Wut zu spüren, kann sie in Klarheit verwandeln. Und wer sich selbst in seinen Schatten erkennt, kann wahrhaft friedlich leben. Ich habe heute eine passende Meditation für euch zum Thema die Kunst des Wahrnehmens. Schließe nun sanft deine Augen. Atme langsam ein. Und wieder aus. Wir beginnen mit dem einfachsten, aber zugleich dem tiefsten Schritt. Wahrnehmen, was ist, ohne sofort zu reagieren. Das ist kein Flucht in Ruhe, sondern ein aktiver Prozess der Aufmerksamkeit. Lasse deinen Atem kommen und gehen. Beobachte ihn, wie er sich bewegt, in der Brust, im Bauch, in deinen Schultern. Du musst jetzt gerade nichts verändern, nur wahrnehmen, was dein Körper ohnehin schon weiß. Diese Beobachtung ist der erste Anker. Sie bringt dich aus dem Denken ins Erleben, aus der Bewertung in die Präsenz. Körperwahrnehmung, somatische Achtsamkeit. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Spüre den Kontakt der Füße mit dem Boden, das Gewicht auf der Sitzfläche, die Schwerkraft, die dich trägt. Nehme nun die Empfindungen wahr. Ist es Druck, Wärme, vielleicht eine Spannung? Bleibe für einige Atemzüge dort. Wenn du magst, atme bewusst in die Bereiche hinein, die sich eng oder blockiert anfühlen. Nicht um sie aufzulösen, sondern einfach um ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. In der Achtsamkeitspsychologie nennt man das somatische Resonanz, das bewusste Spüren des Körpers, um Emotionen einen sicheren Raum zu geben. Emotionale Wahrnehmung. Nun lade deine Aufmerksamkeit ein, sich deinen Emotionen zuzuwenden. Gibt es etwas, das du fühlst, aber vielleicht noch nicht ausgesprochen hast? Einen Ärger, eine Müdigkeit, ein Zweifel? Stell dir nun vor, du nimmst dieses Gefühl in den Blick, wie ein Forscher ein seltenes Phänomen betrachtet, neugierig, respektvoll, ohne Urteil. Wo spürst du es im Körper? Wie bewegt es sich? Hat es vielleicht eine Temperatur, eine Farbe oder eine Form? Nehme diese Empfindung wahr, nicht als Störung, sondern als Signal. In der Emotionspsychologie nennt man das Emotional Labeling, das achtsame Benennen innerer Zustände. Du kannst innerlich sagen, das ist Ärger, das ist Traurigkeit, das ist Überforderung oder das ist Druck. Alleine das Benennen aktiviert deine präfrontale Selbstregulation. Der Verstand beruhigt das emotionale System, indem er Anerkennung schenkt statt Widerstand. Akzeptanz und Mitgefühl. Vielleicht spürst du den Impuls, etwas wegzuschieben. Das ist normal. Unser Gehirn liebt Kontrolle, doch wahrnehmen bedeutet annehmen, dass etwas da ist, nicht dass es so bleiben muss. Atme nun in diesen Bewusstseinszustand hinein. Du musst jetzt gerade nichts lösen, nichts erledigen. Du darfst nur sein. Wenn du magst, lege eine Hand auf dein Herz und sage innerlich: Ich darf fühlen, was ich fühle. Ich nehme mich an, so wie ich jetzt bin. Diese Haltung nennt man in der Selbstmitgefühlsforschung radikale Akzeptanz. Sie stärkt die emotionale Intelligenz, weil sie Konflikte nicht bekämpft, sondern damit interagiert und konfrontiert wird. Kognitive Klarheit. Bleibe jetzt für einen Moment einfach still. Beobachte, wie sich deine innere Landschaft verändert, wenn du nichts bekämpfst, sondern nur beobachtest. Vielleicht spürst du Weite, vielleicht Ruhe, Entspannung, vielleicht einfach nur Gegenwärtigkeit. Das ist Wahrnehmung in ihrer reifsten Form, nicht nur sehen, sondern verstehen, ohne zu verurteilen. Sage dir innerlich, ich bin bereit, mich zu sehen. Nicht nur, wenn es schön ist, sondern auch, wenn es echt ist. Denn das Bewusstsein ist das innere Erwachsenwerden. Und während du so atmest, wird es leise in dir. Nicht, weil alles gelöst ist, sondern weil du aufgehört hast, dich zu verurteilen und gegen etwas anzukämpfen. In diesem Zustand entsteht Klarheit, nicht weil du Antworten findest, sondern weil du aufhörst, sie zu erzwingen. Atme tief ein und wieder aus. Bleibe nun für einen Moment ganz bei dir, ganz ruhig, präsent, verbunden. Noch ein Abschlussgedanke dazu: Wahrnehmen ist keine passive Art. Es ist der Anfang von Bewusstheit, es ist Mut, der Mut, sich selbst nicht zu verlieren. Und vielleicht erkennst du genau hier Das, was du wirklich suchst, ist nicht Ruhe ohne Bewegung, sondern Stille mit Bewusstsein. Bleib noch einen Atemzug bei dir. Dann öffne langsam deine Augen. Willkommen zurück im Hier und Jetzt. Diese Übung kann helfen, das eigene Innenleben zu verstehen, nicht als etwas, das korrigiert werden muss, sondern als Spiegel eines bewussteren, ehrlicheren Lebens. Ja, das war's wieder mit Ruhepol, einem Ort, an dem Gedanken Raum finden und Tiefe entstehen darf. Vielleicht hast du heute gespürt, dass Gesellschaft nicht irgendwo da draußen beginnt, sondern in uns, in jedem bewussten Gedanken, in jeder kleinen Entscheidung, im Mut, ehrlich zu fühlen und achtsam zu handeln. Denn jede Veränderung, die wir uns im Großen wünschen, beginnt im Stillen, in der Art, wie wir zuhören, sprechen und wie wir selber mit uns umgehen. Wenn Schweigen zur Sprache wird, entsteht Bewusstsein und wo Bewusstsein wächst, da wächst auch Verbindung. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dich, für dein Denken, für dein inneres Gleichgewicht. Bis zur nächsten Folge. Bleibt achtsam, bleibt ehrlich zu euch selbst und findet immer wieder zurück zu eurem Ruhepol. Eure Ines.